Sie sind hier in Rom und haben einen Christbaum für den Vatikan mitgebracht. Ja, was hat das für eine Bedeutung eben für Ihr Bistum, für Bayern, dass eben ein Christbaum hier gebracht wird?
Schon zum zweiten Mal, so darf eine Gruppe aus dem Bistum Regensburg, nämlich aus Waldmünchen, den Christbaum für den Petersplatz liefern und aufstellen lassen. Es ist für das Bistum Regensburg eine ganz große Freude und eine Ehre, dass wir dieses christliche Symbol für den Platz im Mittelpunkt der Christenheit stellen dürfen. Es ist diesmal ein ganz besonderer Baum. Der Christbaum spricht ja wie jeder Christbaum auf der ganzen Welt zunächst einmal von der Erlösung in Jesus Christus. Er schlägt die Brücke vom Baum des Paradieses zum Baum des Kreuzes. Christus, der neue Adam, geboren von Maria, der neuen Eva, heilt die Wunde, heilt die Schuld des alten Adam, der alten Eva. Davon spricht der Christbaum mit all dem, was zu ihm gehört, seit seiner Entstehung aus den spätmittelalterlichen Mysterienspielen, die am 24. Dezember, dem Gedenktag von Adam und Eva, in den Kathedralschulen, wahrscheinlich im Elsass und am Rhein, sich entwickelt haben. Und dann langsam auch die Wohnstuben und die Kirchenräume erobert hat. Aber der Christbaum spricht heuer noch unter zwei anderen Rücksichten von Versöhnung, von Brückenschlag, von Vergebung. Der Baum stammt aus dem Grenzgebiet, dem deutsch-böhmischen Grenzgebiet. Er ist auf dem Gebiet der Gemeinde Domaschlitze gewachsen, im Grenzgebiet wahrscheinlich war er von Grenzbewachungsanlagen gut geschützt, sodass er sich frei entfalten konnte und so schön wachsen konnte. Ein schönes Sinnbild für die grenzüberschreitende und grenzüberwindende Kraft auch von Vergebung und auch des christlichen Glaubens, dass ihn jetzt die Gemeinde Domaschlitze den Waldmünchnern zur Verfügung gestellt hat. Und auch ein schönes Zeichen, dass der Bischof von Pilsen heute mit mir den Christbaum übergeben wird. Er ist also wirklich ein völkerverbindender, die Völker versöhnender Baum. Nicht zuletzt, aber auch deswegen ist er ein Zeichen für Versöhnung und Liebe, weil ihn die Mitwirkenden der Tränkfischspiele aus Waldmünchen ja hierher gebracht haben. Und da muss man wissen, dieses Spiel, die Tränkfestspiele, die alljährlich im Sommer in Waldmünchen von Laiendarstellern, aber hochprofessionell aufgeführt werden, sind ein Stück, das einen historischen Stoff aufgreift, die Belagerung von Waldmünchen durch die Panduren und ihren Führer, den wilden Tränk, der aber durch die Liebe, die reine Liebe einer Frau sozusagen vom wilden Kriegsherrn zu einem sanften, in sich gehenden Mann geläutert wird. Das Stück ist gleich nach dem Krieg von einem Heimatvertriebenen geschrieben worden, auch von jemandem, der die unmittelbaren Folgen des Krieges sehr schmerzhaft hat erleben müssen und auch die Schlüsse daraus gezogen hat, woher kommt alles Leid, woher kommt Kriegsnot und wodurch ist sie überwindbar, nämlich durch die Kraft der Liebe. So spricht dieser Christbaum in mehrfacher Hinsicht von dem, was uns Christen zusammenhält in der Mitte, die Erlösung durch Christus.
Wir erinnern uns, wir hatten ja auch hier einen bayerischen Papst, also einen Papst aus Bayern. Sind Sie vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass jetzt dieser Baum nicht Benedikt quasi überreicht wurde, wenn ich jetzt so frech fragen darf?
Papst Benedikt und schon Kardinal Ratzinger und der Professor Ratzinger ist sehr stark vom Weihnachtsfest her auch, sagen wir mal, geprägt. Das älteste schriftliche Zeugnis, das wir von ihm kennen, ist der Wunschzettel an das Christkind aus dem Jahre 1934. Der noch nicht einmal achtjährige Josef Ratzinger wünscht sich vom Christkind einen Volksschott, also diese Ausgabe der Messtexte in Deutsch und Latein, um die heilige Liturgie intensiv miterleben zu können. Und wir wissen darüber hinaus, dass für ihn das Weihnachtsfest auch im Kreis der Familie eine ganz große Rolle gespielt hat und dass es auch in seinem Haus im Pendling im Kreis der Familie gefeiert wurde. Aber natürlich ist er auch ein ganz großer Ausleger des Weihnachtsgeheimnisses. Die Weihnachtspredigten schon von Kardinal Ratzinger, dann aber eben auch von Papst Benedikt XVI., gehören zu den ganz großen Texten, die man noch in vielen Jahrhunderten, bin ich sicher, mit großem Gewinn immer wieder lesen wird. Josef Ratzinger gehört mit Gregor dem Großen, Leo dem Großen zu den großen Predigern, den theologischen Predigern auf dem Stuhl Petri. Ich sehe allerdings keinen Grund, da jetzt traurig zu sein, dass er seinen nun wirklich wohlverdienten Ruhestand auch angetreten ist. Und wir sind sehr froh mit Papst Franziskus, der auf seine Weise die Weihnachtsbotschaft existenziell lebt und jetzt erst wieder mit dem Schreiben Evangelii Gaudium auch die Mitte des christlichen Glaubens und auch gerade der Weihnachtsbotschaft herausgestellt hat, nicht Gaudete. Wir haben übermorgen den Gaudete-Sonntag, nicht? Freut euch. Das ist nicht ein Befehl, sondern das ist eine Einladung, das ist der Hinweis. Wir haben Grund zu tiefer Freude, die gerade auch aus dem Weihnachtsfest und dem Festgeheimnis, das wir da begehen, die Menschwerdung Gottes strömt. Und ich bin natürlich auch gespannt auf die Weihnachtsbotschaften von Papst Franziskus. Aber ich sehe auch eine ganz große Kontinuität inhaltlich. Der Stil ist ein klein wenig verschieden. Natürlich, Josef Ratzinger ist der Professor, der immer auch die ganze theologische Welt sozusagen mit präsent hat. Franziskus ist der Jesuit, der Exerzitienmeister, der die Punkte hält, dreigegliedert und eine sehr einfache, prägnante, twitterfähige Sprache hat und auf diese Weise viele, viele Herzen auch gewinnen kann.
Natürlich eben auch zur Weihnachtsbotschaft, beziehungsweise jetzt Adventszeit. Können Sie uns da nur ein bisschen auch genauer erläutern, auch was auch Benedikt besonders betont hat, was bei ihm ein bisschen herauskam, wenn er über Weihnachten sprach?
Er hat viele, viele Themen, aber was sich immer auch findet und stark wiederholt ist, Gott ist so groß, dass er sich so klein machen kann, dass er uns so nahe kommt als Kind, nicht von oben herab sozusagen herrscht, sondern von unten herauf in der Wehrlosigkeit des Kindes um unsere Liebe, um unser sich Einlassen auf das göttliche Erbarmen ringt.
Jetzt Regensburg, Ihr Bistum bereitet sich ja jetzt auch vor auf den Katholikentag, auf ein großes Treffen, nicht, der Gläubigen in Deutschland. Ja, wie sehen Sie das jetzt auch? Wir sind jetzt Ende des weltlichen Jahres, Beginn auch des Kirchenjahres. Wie sehen Sie das jetzt auch eben, dieses Treffen in Ihrem Bistum? Da kommt eben was Großes auf Sie persönlich sicherlich, aber auf das ganze Bistum zu.
Das Bistum ist voll erfasst vom Katholikentagsfieber, um es einmal so zu beschreiben, weil das Katholikentagskreuz, ein Symbol, durchs Bistum unterwegs ist und voll ausgebucht ist. Die Mitverantwortlichen sind unterwegs in den Pfarreien, die Menschen auch darauf einzustimmen. Es ist uns eine große Ehre, dass wir als gastgebendes Bistum den Katholikentag empfangen dürfen. Es ist uns allerdings auch wichtig, dass wir den Katholikentag auch mit den speziellen Charismen und Möglichkeiten, die das Bistum Regensburg hat, auch prägen. Wir sind in Regensburg nicht nur die Hauptstadt der Kirchenmusik Deutschlands, sondern wie unsere Kirchenmusiker immer wieder mit Stolz sagen, die Welthauptstadt der Kirchenmusik. Wir haben die Regensburger Domspatzen, wir haben die Hochschule für Kirchenmusik. All das wird sich auch in der Gestaltung des Katholikentages ausdrücken. Vor allem ist uns wichtig, dass der Katholikentag eine Botschaft hat ad extra nach außen. Die Kirche hat eine gesellschaftsgestaltende Kraft. Der Glaube macht die Gesellschaft zukunftsfähig. Die christliche Sicht von Ehe und Familie ist die zukunftsfähige Gestalt des Zusammenlebens von Mann und Frau und der Generationen untereinander. Auch was die Frage von Bioethik und anderen großen Verantwortlichkeiten, mit denen unsere hochkomplexe, technisierte Welt zu tun hat. All das möchten wir gewinnend und überzeugend in den Diskurs einbringen und aus der Mitte des gemeinsam gefeierten Glaubens heraus deutlich machen, die Christen sind bereit und haben auch von ihrer Botschaft her die nötigen Kriterien und die nötigen Kompetenzen, auch die Gesellschaft und Staat und Gesellschaft mitzugestalten.
2013 war jetzt aus kirchlicher Sicht sicherlich ein sehr bewegendes Jahr, also Rücktritt von Papst Benedikt, neuer Papst, auch in Deutschland mit ganz vielen Diskussionen und so weiter. Was wünschen Sie sich aber auch für das neue Jahr, jetzt was auch für die Kirche betrifft, die Weltkirche einerseits, aber auch vor allem die Kirche in Deutschland?
Dass wir alle das ernst nehmen, was Papst Franziskus uns in seinem Schreiben auf die Seele bindet, aus der Freude am Glauben heraus leben, nicht ein Gesicht machen wie 3 Wochen Regenwetter, sondern sich anstecken lassen von der Botschaft des Glaubens, die uns eine ganz tiefe, unerschütterliche Freude vermittelt.
Herzlichen Dank.